komme gerne nach Neumarkt, aber mit der Kindergeschichte habe ich langsam nichts ein Problem. Aber wie schon der Dino gesagt hat, wir sind alle Kinder Gottes und weil ich gern da bin und ich denke, dass wir, ich hoffe, dass ich uns allen was zu sagen habe, auch den großen Kindern. Also die Geschichte, die ich mitgebracht habe, die heißt Großmutters Zimmer. Und da geht es um eine Familie, um die Familie Hans Lehmann. Die wohnt in einer ländlichen Gegend. Und dieser Johann Lehmann, der hat einen Ruf, dass er ein Geizhals ist. Ja, das ist die Steigerung von sehr sparsam. Und er hat einfach, ja, bei allem, wenn seine Frau ihm was, wenn sie ihren Wunsch geäußert hat, oder seine beiden Kinder, die Tille und der Hans, hat er immer gesagt, das kostet Geld. Und das haben die so oft gehört, auch seine Mutter, die im Haus mit ihnen lebte. Bei allem, das kostet Geld. Und es war immer so ablehnend, wie so praktisch, auf gar keinen Fall wird es gekauft. Und es ging so weit, dass er nicht einmal mehr fast die notwendigen Reparaturen ausgegeben hat, nur noch gerade das, dass nicht ins Haus reingeregnet hat. Und seine Mutter, die wusste das. Und sie hat es eigentlich schon sehr früh von ihm beobachtet, als er noch ein Kind war. Schon da hat der Johann gar nicht geteilt. Der hat nichts abgegeben von dem, was er bekommen hat, mit keinen Kindern und hat immer nur gesammelt, gerafft und gespart und versucht, das zu mehren, was er hatte. Also es musste sich alles bei ihm rechnen. Ja, gut zureden half da nichts. Was macht man in dem Fall? Die Mutter war gläubig. Sie hat gebetet. Morgens, Mittag, am Abend. Aber es konnte sich nicht so recht eine Änderung erkennen, weil er einfach stur und bockig bleiben wollte. Ja, und aber sie hat weiter gebetet und der Johann wusste das. Und es war dann eigentlich auch recht, weil er sich gesagt hat, naja, wenn meine Mutter betet, dann kann ja mal vielleicht, man hofft es nicht, aber wenn dann einmal Krankheit oder wirklich eine brenzliche Situation in der Familie ist oder vielleicht einmal ein Todesfall eintreten könnte, dann ist ja die Mutter da, die betet dann. Von daher ist ihr Glauben ganz angebracht, aber ich, na, also lieber nicht. Er hat dann auch nicht mehr gebetet und wollte nicht mehr dabei sein, also ist weggekommen von Gott und ja, und hat gedacht, naja, und die wird mir auch schon einen Platz im Himmel reservieren mit ihren Gebeten. So in diesen verwirrten Gedankengängen hat er sein Leben zugebracht. Die Jahre vergingen und die Mutter, seine Mutter, ist langsam halt sehr in ein fortgeschrittenes Alter gekommen, war über 80 und in dem Haus, wo sie gewohnt haben, ihr Schlafzimmer war im ersten Stock. Und schon seit einiger Zeit hat sie gemerkt, dass es ihr ganz arg schwerfällt, die Treppe hochzugehen. Also mit aller Kraft hat sie sich am Geländer festgehalten, aber wenn jemand sie gesehen hat vom Haus, sie hat sich es nicht anmerken lassen. Aber dann kam ein Zustand, wo sie sagt, also jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich mit meinem Johann sprechen. Und sie hat auch gesagt, Johann, als er so an ihr wieder vorbeihuschen wollte, hat sich auch keine Zeit für seine Angehörigen genommen, jetzt bleib bitte da, ich muss mit dir reden. Und hat sie ihm gesagt, also mir fällt es so schwer, in mein Schlafzimmer zu gehen. Es ist mir einfach zu schwierig geworden und zu schwer. Und wir haben doch im Parterre noch ein kleines Zimmerchen. Das ist doch eigentlich nur eine Rumpelkammer. Das ist sehr viel kleiner wie meine große Schlafstube oben, aber ein Schrank, Stuhl und ein Bett passt rein. Das sind doch sowieso nur leere Kartons und Kisten und Werkzeug, wo du schon seit zig Jahren nicht mehr nimmst. Kannst du das nicht ausräumen und hier mein Bett reinstellen? Der Johann sagt, naja, mal schauen. Wusch, weg war er. Seine Mutter hat nichts gesagt. Nichts. Und so ging das noch etliche Tage und sie hat mit niemandem drüber gesprochen als mit Gott. Und so hat sie sich halt weiter gequält, dass sie oben ankam in ihrem Zimmer, mit Angst auch, dass sie ausrutschen könnte oder fallen könnte oder einfach nicht mehr die Kraft hatte, sie hochzuziehen. Dann ist Folgendes passiert. Es war möglicherweise so beim heißen Wetter wie jetzt. Man kann da vielleicht nachts nicht so gut schlafen und der Johann konnte in dieser eine Nacht sehr schlecht schlafen. Er konnte überhaupt nicht einschlafen. Er hat keine Ruhe gefunden. Ihn hat dann irgendwie das Gewissen, hat sich bei ihm bemerkbar gemacht und hat gedacht, naja, jetzt hat doch über den Vorschlag seiner Mutter nachgedacht und dachte, naja, dann hat er wieder die steile Treppe gesehen, vielleicht kann doch was passieren. Und dann hat er sich wieder beruhigt und hat gesagt, naja, da kann doch die Anna, meine Frau, sie führen und halten früh rauf und dann Mittag runter und dann legt sie sie Mittag hin und schläft ein, zwei Stunden, weil sie die Ruhe braucht und dann wieder runter und rauf. Also die dreimal, also das kann meine Frau schon machen. Also was das dann Zeit mir spart, das auszuräumen und Geld, ich muss dann nicht streichen und Farbe kaufen, das kostet ja alles Geld. Also und so hat er sich immer im Kreis rumbewegt und dann kam wieder das schlechte Gewissen und dann hat er sich wieder beruhigt. Auf jeden Fall, er fand keine Ruhe und hat sehr, sehr lange nicht einschlafen können. Aber irgendwann ist es ja so, der Körper wird doch müde, die Glieder werden müde, man schläft ein, aber der Kopf, das Gehirn, arbeitet weiter. Und so war es auch bei dem Johann, als er dann doch irgendwann eingeschlafen ist, sein Gehirn weitergearbeitet und hat angefangen zu träumen. Er hat sich dann gesehen, wie seine Mutter in der Stube, wo sie oben jetzt ist, in des Nachts als kleines Kind stundenlang, nächtelang, wochenlang immer auf ihren Arm getragen hat, weil er Schmerzen hatte, weil er Bauchweh hatte, weil er krank war. Und das hat er alles so vor sich gesehen. Und dann hat er sich, hat er auch diese Bilder ablaufen sehen, als er dann etwas größer war, hat er mal sein Bein gebrochen, wie die Mutter, wie er sich überhaupt nicht fortbewegen konnte, Tag für Tag, Nacht für Nacht, immer um ihren Johann war. Und hat alles getan und gegeben, dass er alles hat, was er wollte und noch viel mehr. Und dann ist ihm eingefallen, er hat auch seinem Vater versprochen oder beziehungsweise das Versprechen von seinem Vater bekommen, dass er sich um die Mutter immer kümmern soll. Und da ist er dann auf einmal aufgewacht, schweißgebadet, patschnass war er. Er war dann so, er konnte nicht mehr schlafen, er hat dann die Bettdecke weg und raus ins Wohnzimmer und wollte sich abkühlen und es war schon fast beim Hellwerden ein bisschen. Er ist raus, wollte einfach im Garten sich abkühlen und dann steht er im Garten und steht vor dem Haus, das auch in einem fürchterlichen Zustand war, aber sein Blick war jetzt konzentriert auf das Fenster, in dem seine Mutter geschlafen hat. Und da hat er sich gedacht, in wenigen Stunden steht meine Mutter auf und dann muss er sich wieder runterschleppen und wieder hoch und wieder runter. Und es hat so in ihm genörgelt, dass er selber entschlossen hat, jetzt muss ich was ändern. Also das geht nicht mehr. Ich muss jetzt meiner Mutter doch irgendwie eine Hilfestellung geben. Und dann geht er wieder ins Haus rein und seine Frau war dann auch bald auf. Und dann haben sie sich miteinander besprochen und haben entschieden, jetzt räumen wir das Zimmer aus und richten es für die Oma her. Aber wir machen es heimlich. Wir wollen die Oma überraschen. Da müssen wir halt ganz, ganz früh aufstehen, wenn sie noch schläft. Oder die Oma geht auch immer sehr früh ins Bett, wenn sie schon im Bett ist. Dann räumen wir das aus und wir streichen und machen alles neu. Und auch mittags, wenn sie ihre Mittagsruhe braucht, wir machen das heimlich. Und die Kinder, die kleine Tilly und der kleine Hans, die dürfen nichts sagen. Und die waren stolz, dass sie jetzt ein Geheimnis hatten, wo sie wissen dürfen. Und die Oma wusste das nicht. Und so haben sie mit allen Kräften da zugepackt und alles gemacht. Nur der Schrank und das Bett, der Platz war frei. Dann kam endlich der Tag, das Zimmer war einzugsfertig. Dann durfte die Tilly und der kleine Hans hoch und die Oma abholen und runterführen, aber nichts, noch nichts verraten. Sagt, Oma, wir führen dich runter, du hast heute eine Überraschung. Die Oma wusste, ja, Überraschung, na komm mit. Und als sie dann unten an der Treppe angekommen sind, haben sie gesagt, so Oma, jetzt bist du ganz lieb, du schließt jetzt deine Augen, aber machst ja nicht auf, bevor wir dir das erlauben. Versprichst du das? Ja, nicht die Augen aufmachen. Die Oma wusste gar nicht, was die Kinder wollen, was das heute sein sollte. Aber nach den Bitten von den Kindern hat sie gesagt, okay, ich lasse die Augen zu. Dann haben sie es in ihr neues Zimmer geführt. Gespannt waren sie, die konnten den Anblick, wollten sie seit etlichen Tagen, waren sie so gespannt, wie die Oma reagiert, wie sie schaut, was sie sagt. Endlich war dieser Moment dabei. So, Oma, jetzt darfst du die Augen aufmachen. Die Oma macht die Augen auf. Sie wusste gar nicht, wo bin ich denn? Sie drehte sich im Kreis rum, ging nach vorne zurück. Denke, na, wo bin ich jetzt? Sie hat sich gar nicht mehr ausgekannt. Dann ging sie zur Tür, schaut den Gang raus und rein und oh, jetzt hat sie es kapiert, jetzt hat sie es verstanden. Jetzt bin ich ja in dem Rumpel, nein, keine Rumpelkammer mehr. Ein wunderschönes Zimmer ist es. Sie war so, und die kleine Tilly sagt, na Oma, freust du dich über dein Zimmer, über dein neues? Und die Oma, statt zu reden, hat sie geweint. Ist in Tränen runter, weil sie war sie so überrascht und konnte eigentlich nur sagen, das ist vom Herrn geschehen. Mehr konnte sie gar nicht sagen. Sie war so überwältigt und so überrascht und das war so einfach, sie hat es gar nicht gepackt in dem Moment. Sie haben sie dann alleine gelassen bis ihrem Sohn und mit dem, wie sie dann eine Zeit lang im Zimmer war, erst dann konnte sie sich ein bisschen fangen und hat dann ihren Sohn hat gesagt, Johann, ich bin dir so dankbar, dass du mir jetzt so ein schönes Zimmer schenkst. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas Schönes in dem Hause überhaupt einmal sehen darf, dass es sowas Schönes in dem Hause einmal gibt und dass ich das dann noch bekomme. Also wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehen würde, ich würde es dir gar nicht glauben, dass du das für mich gemacht hast. Und ich habe nie daran gezweifelt, dass mir unser Herr Jesus später mal eine wunderschöne Wohnung geben wird. Daran habe ich immer gehofft und geglaubt, du magst weiter. Aber dass ich jetzt schon was Schönes, ein bisschen davon schmecken darf, also das ist für mich einfach wunderschön. Vielen Dank. Weißt du was, Johann? Ich würde mir so wünschen, wenn du wieder glauben könntest. Das hat auch der Heilige Geist an dir bewirkt. Du konntest es doch von dir aus selber nicht ändern. Das hat auch Gott mit meinen Gebeten gemacht. Wollen wir ihn jetzt nicht dafür danken? Und das ist doch die beste Einweihung für das Zimmer, wenn wir beide auf Knien miteinander beten. Beste, schönste Einweihungsfeier, was es gibt. Der Jochen hat nicht Nein gesagt, er hat nicht Ja gesagt, er stand ein bisschen so herum und wusste gar nicht, ja, was soll ich jetzt tun? Wie soll ich mich entscheiden? Aber die Mutter hat ihn am Arm gefasst, hat ihn angelächelt, sagt, komm, ihr kniet nieder und hat das mitgemacht. Und dann hat die Mutter so gebetet und gedankt, dass es sein Herz so berührt hat, dass ihn jetzt die Tränen runter sind. Und dass er dann einfach auch noch gebetet hat, nicht lang, nur einen Satz. Herr Jesus, vergib, dass ich in der Vergangenheit so geizig war, so lieblos war und hilf, dass ich das nicht mehr sein muss. Mach mich frei und schenk mir eine Liebe, die von dir durch mich und auf andere durchfließen kann. Amen. Und das hat unser Jesus auch getan. Er ist dann aufgestanden, er ist mit einem Frieden im Herzen, mit einer Freude, mit einer Kraft auf seinen Acker gegangen und hat da weitergearbeitet. Und ab diesem Tag hat sich das Leben der Familie Lehmann vollkommen stückweise verändert. Er war zu den Kindern freundlich, er hat seiner Frau ein neues Kleid geschenkt, er hat die Kinder etwas geschenkt, er hat keine unnötigen Ausgaben gemacht, aber er hat Anerkennung und einfach gesehen gehabt und gegeben und hat gesehen, was einfach notwendig ist, dass das Band der Liebe immer enger wird in der Familie und was Freude ist und was einfach Liebe fördert und baut. Und sogar der Hund und die Katze haben eine Veränderung gespürt. Alle. Und nicht nur das, er ist nicht nur von innen heraus geheiligt und gereinigt worden, sondern es war auch von außen sichtbar. Er konnte jetzt auf einmal den Gartenzaun, der wo schon fast morsch war und das Streichen gebraucht hat, die Fenster und. Es war ja so viel aus Sparsamkeitsgründen, ist das liegen geblieben. Das wurde alles so nach und nach ausgebessert und verschönert und da gab es keine Diskussion mehr, das kostet Geld, sondern wir möchten das Anwesen, was Gott uns zum Bewohnen gegeben hat, einfach zu seiner Ehre auch herrichten. Und es hat sich dann auch so nach und nach im Dorf verbreitet und er hat einfach ein neues Leben und einen neuen Anfang geschenkt bekommen. Und seine Frau hat jeden Tag gesagt, das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Und Anlass eigentlich war es der einzige Ort im Haus, der immer Sonnenschein ausstrahlte, das war Großmutters Zimmer. Nicht das Zimmer an sich selber, oh nein, sondern die Gebete, die diese Frau über 45 Jahren für ihren Sohn gebetet hat. Und jetzt zusammen mit ihm beten durfte durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und da sehen wir, wie wichtig das Gebet ist, wie ausdauernd doch es Gott lohnt. Und das ist eigentlich diese Kernaussage, was ich euch mitgeben möchte, euch Mut machen möchte. Wenn wir manchmal beten für Leute, die, wo man sagen, da bewegt sich nichts nach links, nach rechts, nach gar nichts, da tut sich nichts. Gott wird durch seinen heiligen, durchdringenden, guten Gottesgeist an diesen Menschen verstärkt beten, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, wenn wir mit ihm beten, weil er lässt diesen Menschen keine Ruhe. Er will nicht so lange warten, keine 45 Jahre, aber er lässt den anderen die Freiheit, bis er bereit dazu ist. Aber da braucht er und wünscht sich unsere Mithilfe, dass wir ihm anhaltend beten, weil er sich wünscht und braucht, dass wir dadurch gereinigte Herzen bekommen, durch seinen heiligen, durchdringenden Gottesgeist. Und mit einem gereinigten Herzen ändert sich alles. Und diese Verheißung, dieses Versprechen Gottes möchte ich euch heute mitgeben und danken, dass wir uns da wirklich hundertprozentig drauf verlassen können. Amen.
Das war die erste Predigt. Jetzt kommt die zweite. Ich möchte anschließen mit einem gereinigten Herzen, heißt es. Aber bevor ich anfange, möchte ich euch Grüße von Marienberg vermitteln. Und ganz besonders hat gestern im Hauskreis die Agi gesagt, dass sie von ihr einen besonderen Gruß ausrichten soll. Ich weiß nicht, ob sie so speziell mit euch immer, aber wahrscheinlich schon. Ja. Gut, das Thema heute soll sein in der Predigt, so allgemeine Überschrift, Bewahrung des Herzens. Wenn man jetzt so Bewahrung des Herzens, keiner weiß eigentlich so richtig, was in der Bibel mit Herz gemeint ist. Und das möchte ich heute rausarbeiten. Den Bibeltext in Matthäus 22, den möchte ich an den Anfang stellen. Matthäus 22, Vers 37. Da wird er nämlich gefragt, was das größte Gebot ist. Und in Matthäus 22, Vers 37 heißt es, Jesus sprach zu ihm. Also das größte Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und dann geht es noch weiter, das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten auch lieben wie dich selbst. Da geht es nochmal, lieben mit dem Herzen, lieben mit der Seele, lieben mit dem Denken. Andere Bibeln schreiben auch Gemüt statt Denken. Und mich hat immer interessiert, was ist genau das Herz. Genauso hat mich natürlich interessiert, was ist die Seele und was ist das Gemüt. Also Gemüt gibt es ein paar Texte, es wird nicht so viel geschrieben in der Bibel, aber wer es nachlesen möchte in Apostelgeschichte 14, Verse 1 und 2, da heißt es, da sind die Gefühle der Gläubigen verletzt worden, die waren hin und her gerissen, weil sie nicht wussten mehr, was sie machen sollen. Also vom Gemüt her geht es mehr um die Gefühle. Bei der Seele, da gibt es ein paar mehr Texte, die uns da was sagen. Wir können einen aufschlagen, gleich am Anfang. 1. Mose 2, Vers 7, der ist bekannt. Da heißt es ja, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also wenn der Geist Gottes oder wenn Gott ein Wesen mit Leben füllen darf, dann wird es als lebendige Seele beschrieben. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das heißt, im 1. Mose, müsste auf derselben Seite sein, 1. Mose 1,30 heißt es übrigens auch von Tieren, dass sie eine lebendige Seele sind. Ja, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allen, in dem eine lebendige Seele ist. Also da ist eine lebendige Seele und der Mensch wird eine lebendige Seele. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Wir sind ja zum Ebenbild Gottes gemacht und Ebenbild Gottes heißt eben auch eigenständiges Denken, freier Wille und man kann auch das Leben weitergeben. Und interessant ist auch, wer das nachlesen möchte, auch der Herr hat eine Seele. Steht in Sprüche 6, Vers 16, wer das nachlesen möchte. Auch er hat eine Seele. Also es ist letztendlich so der ganze Mensch gemeint, der aber durch die Fähigkeit Gottes erst leben kann. Und jetzt heißt es, also das sind ein paar Verse, relativ wenige vom Gemüt, was in der Bibel steht, relativ wenige von der Seele. Aber das Herz, was mich besonders interessiert, steht, wer eine Konkordanz nimmt, steht ungefähr 1000 Mal in der Bibel. Verse mit Herz. Und wir untersuchen mal, was die Bibel alles mit Herz meint. 1. Mose 17, Vers 17. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah einer 90-Jährigen sollte gebären? Hier heißt es, er spricht in seinem Herzen. Da sind die Gedanken vor allen Dingen wichtig. Also er hat in seinen eigenen Gedanken gedacht, Gott wusste es natürlich, er hat es nicht laut geäußert. Und 5. Mose, Vers 5, Kapitel 5, Vers 29. 5. Mose 5, Vers 29. Das ist so ein Aufschrei Gottes zu den Israeliten. Und er sagt: Oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Hier ist Herz nicht nur die Gedanken. Hier heißt es, oh, wenn sie so eine Einstellung hätten, auf mich zu hören, mich zu fürchten, die Gebote alle Zeit zu halten. Da gibt es dann eine Verheißung. Also es geht da um die Gesinnung, um die Lebenseinstellung, um die Ausrichtung, wie ich mein Leben ausrichte. Hat aber auch viel mit Denken zu tun. Weil wir wissen ja, der Gedanke ist das Erste, danach kommt die Tat. Gedanke, Entscheidung, Tat. Gewohnheit, Charakter, ja, das sind so die einzelnen Stufen. Und es heißt ja auch in der Bibel, ich denke, es steht im Buch der Prediger, so wie der Mensch denkt, so ist er. Und ich füge hinzu, so handelt er. Es ist also mit dem Herzen, wie gesagt, ein sehr wichtiger Ausdruck in der Bibel, wenn er 1000 Mal vorkommt. Es ist also mit dem Herzen nicht diese Pumpe da gemeint, die da mehrere Jahrzehnte ihren Dienst immer wunderbar tut, sondern es sind die Gedanken, die Ausrichtung unseres Lebens. Was genau das Herz ist, die Bibel beschreibt das Herz als diesen Kontrollapparat da oben, das Gehirn und ich denke vor allem das Vorderhirn, weil da werden unsere Entscheidungen, unsere Gewohnheiten, unser Charakter gebildet. Also immer, sagen wir so, fast immer in der Bibel, wenn wir Herz lesen, ein bisschen den Zusammenhang muss man natürlich auch beachten, dann ist von unserem Gehirn, von unserer Denkweise, unserem Ausrichten die Rede. Und was müssen wir jetzt über unser Herz, über unser Gehirn wissen? Es ist ja, Gott hat uns da nicht im Unklaren gelassen. Er sagt einmal, unser Gehirn beeinflusst unser Leben entweder zum Guten oder zum Bösen. Es war bei der Erschaffung des Menschen, war es alles wunderbar. Denn unser Denken wurde von wem beeinflusst? Vom Geist Gottes, 100%. Und man bekam gute Gedanken, traf gute Entscheidungen, hatte einen vorzüglichen Charakter und man tat automatisch, ohne viel nachzudenken, das Richtige. Übrigens, da gibt es einen Test, das ist mir vor Jahren mal bei einer Predigt aufgefallen. Im 1. Mose 2, da war ja noch alles in Ordnung. Und dann gibt es da den Vers 19. 1. Mose 2, Vers 19, da heißt es: Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Und das hat dann der Adam auch gemacht. Und was ist jetzt hier der Test? Gott hat gesagt, er hat den Menschen gemacht zu seinem Bild. Sie denken praktisch wie er. Und jetzt macht Gott Tiere und er gibt den Menschen den Auftrag, diese Tiere zu benennen. Und hier steht dann auch in Vers 19, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wenn jetzt der Adam gesagt hat, da ist ein Tier vorbeigekommen mit einer Mähne und stolziert so, sagt der Adam, den würde ich Löwe nennen. Und Gott sagt, so hätte ich ihn auch genannt. Dann kommt ein Vogel vorbei mit weiter Spannweite, fliegt über sie hinweg. Adam sagt, den würde ich Adler nennen. Und Gott sagt, so hätte ich ihn auch genannt. Also ich sehe hier einen Test, ob das Denken der Menschen in Übereinstimmung ist mit denen Gottes. Aber wir wissen natürlich, ein Kapitel weiter können wir das sehen, das ist nicht immer so geblieben. Beim Sündenfall gab es eine schlagartige Änderung. Jetzt kamen die Gedanken auch von einem, der unser Verderben wünscht, weil man eben genau das gemacht hat, was er gesagt hat. Gut, Eva wurde verführt, aber Adam hat es bewusst gemacht, hat, wie es der Paulus sagt, die größere Sünde begangen. Er hat sich bewusst gegen Gott entschieden. Und jetzt, ohne dass der Mensch sich dessen bewusst war, ist irgendwie in unserem Charakter, hat sich Verderben eingeschlichen. Es ist dem Herrn ab diesem Zeitpunkt wichtig, das kann man durch die ganze Bibel sehen, uns vor unserem Herzen zu warnen. Denn wir machen nicht mehr automatisch das Richtige. Was viele denken heute, man muss den Menschen nur gehen lassen, ja nicht so viel erziehen und so weiter, und der macht automatisch das Richtige. Im Jeremia 17 steht eine der Warnungen, die Gott uns gibt. Jeremia 17, Verse 9 und 10. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Dann die Antwort, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Also das gefallene Herz ist bösartig, heißt es hier. Es ist trügerisch. Es ist arglistig, es hat eigentlich nur Dinge vor, um gegen den Menschen und letztendlich auch gegen Gott zu sein. Und es führt dann so weit, das haben wir in den Psalmen, Psalm 53, Vers 2, dass es diese Aussage trifft, das menschliche Herz, das menschliche Denken. Psalm 53, 2 sagt der Narr, also Gott sagt es zu den Narren letztendlich, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und mit einem verderblichen Herzen, sie handeln verderblich und begehen abscheulichen Frevel, da ist keiner, der Gutes tut. Also von uns selbst, wenn wir Gott nicht haben, ist es unmöglich, Gutes zu tun. Unmöglich. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, es heißt nicht, dass die Menschen, die jetzt alle Gott nicht haben, dass die nur immer schlecht sind. Der Geist Gottes wirkt auch auf die. Aber die Grundausrichtung ist immer zum Bösen. Und das muss man sich auch bewusst machen. Es geht sogar so weit, also ich kenne viele, die das auch sagen, dass man sagt, es gibt keinen Gott. Man handelt ohne Gott, man handelt oft schnell, zum Nachteil für sich und auch natürlich dann für andere. Und wenn wir nochmal zum 5. Mose zurückgehen, da wird so die Stufen des Abfalls beschrieben, im 5. Mose 8. Und ich lese ab Vers 14. 5. Mose Kapitel 8, ab Vers 14. Also es ist hier wieder, das ganze Kapitel spricht Warnungen von Gott aus, dass man sich nicht gegen Gott stellen soll. Und da heißt es ab Vers 14, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Ihn, der dich durch diese große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren und Skorpione und dürres Land ohne Wasser, der dir Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ, der dich in der Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen und zu prüfen, damit er dir am Ende Gutes tue und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. Was sind hier, habt ihr die einzelnen Stufen gesehen? Das gilt nicht nur für das Volk Israel. Das gilt für uns auch. Da heißt es, zuerst überhebt sich das Herz. Man denkt Gutes von sich. Mensch, was ich alles so gemacht habe. Man weiß es oft besser wie Gott, denkt man. Und letztendlich vergisst man sogar Gott. Man hat ihn schon noch irgendwie im Hinterköpfchen oder so, aber mit Gott macht man eigentlich nicht mehr viel. Dann verlässt man sich auf die eigene Kraft, auf seine eigene Kraft, die man in Wirklichkeit gar nicht hat. Weil Gott gibt auch den Gottlosen die Kraft, muss man genauso sagen. Man entwickelt ein eigenes Denken, das nur zum Nachteil gereicht und schädigt sich und andere. Und wir haben da viele Beispiele in der Geschichte. Die ganze Bibel ist davon. Ich möchte mal den Anfang machen im Hesekiel 28. Bibelkenner wissen, von wem da die Rede ist in dem Kapitel. In Vers 17 und 18 geht es nämlich, also man müsste das ganze Kapitel von Anfang lesen, da geht es nämlich um Satan im Himmel. Oder da hat er ja noch Luzifer geheißen. Luzifer, der helle Morgenstern, ist kein schlechter Name eigentlich, aber er wurde dann zum Satan oder Satanas Verderber, Durcheinanderbringer. Und was hat er im Himmel gemacht? Vers 17 und Vers 18. Herz, ja. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Mit deinen vielen Missetaten, durch die Ungerechtigkeit deines Handelns, hast du deine Heiligtümer entweiht. Da ließ ich ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte und habe dich zur Asche gemacht auf der Erde vor den Augen aller, die dich sahen. Wegen was hat sich sein Herz überhoben? Wir haben gesagt, das ist so immer die erste Stufe. Das Herz ist überhoben, hat sich überhoben. Und hier in Vers 17 steht, wegen deiner Schönheit, weil Gott dich so gut, so herrlich erschaffen hat, wegen deiner Schönheit, wegen deiner Weisheit, Gott hat dir so viel Weisheit gegeben, er war ja an der Spitze der Engel, und wegen deiner vielen Geschäfte willen. Und wegen deines Glanzes, heißt auch, du hast viele Geschäfte gemacht, viel Handel, Ungerechtigkeit des Handels steht da noch dort. Viele Missetaten sind daraus hervorgegangen. Man weiß nicht genau, was im Himmel so passiert ist, aber er hat Gott immer wieder angeschwärzt, hat Jesus angeschwärzt. Und wir wissen aus der Offenbarung, ein Drittel der Engel sind ihm gefolgt. Weil er es zugelassen hat, ein unheiliges Herz zu bekommen. Er hat sich nur auf sich selber verlassen. Hat gedacht, ich bin doch schön, ich bin doch weise, ich habe doch alles, ich habe den Glanz, was brauche ich Gott? Und da steht noch, ungerechtes Handeln heißt es, viele Missetaten, also Sünden. Und die Heiligtümer hast du auch noch entweiht, heißt es. Ich bin mir nicht genau darüber klar, was das heißt. Das, was ich studiert habe, ist, man selber ist ja ein Heiligtum. Also wir sind Tempel des Heiligen Geistes, das war natürlich der Luzifer auch. Das hat er entweiht und ich denke, die Heiligtümer, die ganzen Engel, die mit ihm gegangen sind, die hat er auch noch entweiht. Ich denke, dass man das darin sehen kann. Aber wie gesagt, es muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Vielleicht kommt ihr zu anderen Ergebnissen. Aber hier steht, mit den Heiligtümern hat es auch was zu tun. Also das war der Anfang. Die erste Sünde ist dadurch gekommen, weil sich jemand im Herzen überhoben hat. Weil er in seinem Herzen nicht richtig gedacht hat. Wie ging es weiter? Wir wissen ja, Sündenfall, Adam und Eva haben sich letztendlich dem Teufel überschrieben. Sie haben dieses schlechte Herz dann dadurch bekommen. Von einer Sekunde auf die anderen war das. Und sie wurden gewarnt, dass sie schlechter denken, dass sie einen Feind haben, dass die Natur gegen sie ist letztendlich auch. Aber diese Warnungen sind, nachdem mehrere Menschen auf der Erde dann waren, haben nicht gefruchtet. Jeder hat sich auf sein eigenes Herz verlassen. Und es kam dann, so wie es kommen musste, kurz vor der Sintflut, gibt Gott einen Zustandsbericht über die damalige Welt in 1. Mose 6, in Vers 5. 1. Mose 6, Vers 5, da heißt es, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur Böse ist ja ein Wahnsinn. Milliarden von Menschen, die wahrscheinlich da gelebt haben, haben bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, haben nur böse Dinge in ihren Gedanken, in ihrem Herzen gehabt. Selbst wenn sie was Gutes gemacht haben, haben sie ein schlechtes Motiv gehabt. Und das Motiv macht ja eigentlich eine Tat gut oder böse. Und Gott musste dem allem ein Ende machen. Die Sintflut sagt man immer, oh, wie grausam ist Gott, ja, lässt da Milliarden Menschen sterben. Aber wenn es noch ein bisschen weiter gegangen wäre, wie viele sind bei dieser Sintflut, wie viele haben überlebt? 8 Leute. Von, ich schätze, Milliarden. Wenn es noch ein bisschen weiter gegangen wäre, wäre überhaupt kein Gläubiger mehr auf der Erde gewesen. Gott musste einen Schnitt machen. Und die Gedanken, steht hier, des Herzens waren alle Zeit böse. Sie dachten nicht, dass sie so sind. Sie waren bestimmt sehr religiös. Sie dachten, alles ist in Ordnung. Also das Herz kann sich sehr viel Falsches einbilden. Und es waren verführte Herzen. Und jetzt kann man sagen, naja, was hat mit uns die Sintflut zu tun? Das ist ja schon über 4000 Jahre her. Was sagt Jesus in Matthäus 24, wer es nachlesen möchte, im Vers 37, 38? Wenn Jesu wiederkommt, kurz davor wird ein Zustand sein in der Welt, wie kurz vor der Sintflut. Es ist also auch immer ein Gedanke, die Propheten, Jesaja, Mose, wie sie alle geheißen haben, die haben mehr für unsere heutige Zeit geschrieben, wie für damals, wie der Mose oder Jesaja gelebt haben. Warum? Weil wir am Ende der Zeit leben. Das soll man sich auch immer wieder bewusst machen. Dann ist es weitergegangen, nach der Sintflut ging es wieder eine kleine Zeit gut, aber nur ganz kurz, dann kam wieder Turmbau zu Babel und so weiter. Dann dachte man, naja, das Volk Israel von Gott besonders eingesetzt worden, das macht vielleicht den richtigen Weg, aber sie haben wieder ihr Herz, ihr böses Herz sprechen lassen. Und in 5. Mose 9, Vers 4 heißt es über das Volk Israel: Wenn sie nun der Herr, dein Gott, vor dir her ausgestoßen hat, so sprich nicht in deinem Herzen: Um meiner Gerechtigkeit willen hat der Herr mich hereingebracht, dass ich dieses Land in Besitz nehme, dadurch der Herr diese Heidenvölker wegen ihrer Gottlosigkeit vor dir her aus ihrem Besitz vertreibt. Aber genau das, was hier steht, ist gekommen. Gott sagt, ich treibe sie vor euch aus. Ich gebe euch die Kraft, die Kriege, heiligen Kriege, wie man sie immer nennen möchte, zu bestehen, dass ihr diese Leute, die sehr gottlos handeln, aus ihrem Besitz treibt. Aber es ist geschehen, dass Israel gedacht hat, das war ihr Werk. Das haben sie gemacht, sie haben Gott dadurch vergessen, haben auf ihre eigene Gerechtigkeit sich verlassen und letztendlich sind sie sogar abgefallen und haben Gott aus dem Auge verloren. Immer wieder dasselbe Muster durch die gesamte Geschichte hindurch. Zeit später, wie war es mit den Juden? Da gibt es ja diesen berühmten Vergleich zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner im Lukas 18, Vers 11 und 12. Auch wieder auf sich selbst verlassen, heißt es hier. Auch wieder sich überhoben. Lukas 18, 11 und 12. Juden oder Pharisäer, wie man es auch immer nennen möchte. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Er sieht sogar den Zöllner. Er stellt dann seine guten Werke in den Vordergrund. Ich faste zweimal die Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Man könnte hier zufügen, ich halte den Sabbat, ich bin vegan, was es auch immer so gibt. Das geht, wie gesagt, durch die ganze Zeit durch. Er hat sich selbst für gerecht gesprochen, hat gesagt, weil ich das tue, werde ich errettet. Gott kann ja gar nicht anders. Dieses selbstgerechte Denken der Juden wurde von Jesus immer wieder gerügt. Sein Herz war zufrieden von diesem Pharisäer. Er dachte, alles wäre in Ordnung. Er würde ganz sicher gerettet werden, aber Jesus sagt komplett etwas anderes. Da sieht man, wie unser Herz, unser Denken uns betrügen kann. Und da besonders im religiösen Bereich. Und wenn ihr meint, bei den Juden ist es jetzt zu Ende, Es gibt noch einen Text für unsere Zeit in Offenbarung 3. Ihr könnt mal einen Vergleich ziehen. Da geht es um das letzte Volk oder die letzte Gemeinde, die vor der Wiederkunft Jesu lebt. In Vers 15 bis 17, Kapitel 3 in Offenbarung 15 bis 17. Jesus macht auch hier einen Zustandsbericht. Und Jesus sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, jetzt kommt das, was sie selbst zu sich sagen, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Also auch in der letzten Zeit wird es Menschen geben, die von ihrem Herzen betrogen werden. Sie denken, also nach diesen Versen, sie sind reich. Was meint die Bibel damit? Reich, wir sollen ja reich im Himmel sein. Sie denken, sie sind reich an guten Werken. Sie machen gute Werke, sind sie reich. Sie haben Überfluss an Erkenntnis. Sie wissen alles, was die Bibel sagt. Erlösungsplan. Und dann, mir mangelt nichts. Sie denken, sie haben eine wunderbare Gottesbeziehung. Sie sind bereit für den Himmel. Jesus sagt, von ihrem Denken aus gesehen, genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Und er lässt uns aber damit nicht alleine, wenn er sagt nicht, ihr seid sowieso verloren oder so, sondern er sagt, Gold kaufen, das sind die guten Werke durch Gott, dann weiße Kleider, dass wir nicht auf uns selbst verlassen, dass wir nicht sagen, oh, wir sind am Sabbat hier, wunderbar, das reicht. Die weißen Kleider ist eine Beziehung mit Jesus, seine Gerechtigkeit, seine Sündlosigkeit anziehen. Dadurch wird man errettet. Und Augensalbe. Augensalbe, damit man seinen Zustand sieht, ist wohl das Wichtigste. Augensalbe in Johannes 16 ist der Heilige Geist. Dass wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er uns zeigt, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Ich glaube, es ist gerade für Laodizianer das wichtigste Gebet. Also warum ist alles so geschehen? Wir haben jetzt eine kurze Reise durch die Geschichte gemacht. Man hat nicht auf sein Herz aufgepasst und hat ein falsches Denken entwickelt. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen. Das falsche Denken heißt, ich bin errettet, weil ich meine, alles zu tun, was Gott sagt. Es ist schon, die Heiligung ist schon wichtig. Da möchte ich auch einen Text dazu lesen, Hebräer 12, 14. Weil wenn man sagt, naja, habe ich auch schon gehört, naja, Heiligung, was soll die Heiligung? Ich bin doch erlöst durch Jesus, was brauche ich noch, die Heiligung? Aber die Heiligung zeigt mir letztendlich, ob ich Gott erlaube, mich umwandeln zu lassen und ob ich überhaupt erlöst bin. Das ist nur Kontrolle. Wir werden nicht durch die Heiligung erlöst, wir werden durch Jesus erlöst. Aber die Heiligung ist sozusagen ein Zeichen, ob ich mit Jesus zusammen bin oder nicht. Das heißt, es ist unmissverständlich in Hebräer 12, 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also Heiligung ist auch eine Glaubenssache. Erlaube ich dem Herrn, dass er mich so umwandeln kann? Letztendlich, sagt er die Bibel ganz zum Ende, wird ein Volk dastehen, das keine Sünde mehr tut. Was für einen großen Gott haben wir, der das möglich machen kann? Wenn ich aber mein Herz verkehrt füttere, sage ich mal so, ich passe nicht auf mein Herz auf, dann ist es oft so, dass ich andere richte und ihnen die Errettung abspreche. Ich sage, oh, der macht noch das und das und das und das, der wird bestimmt nicht errettet. Es ist aber immer besser, auf mich selber zu schauen, weil wenn ich auf mich selber schaue, habe ich keine Zeit mehr, auf andere zu schauen. Dann haben wir noch einen Vers im 1. Korinther. Die Weisheiten der Welt werden auf einmal angenommen, wenn man ein verkehrtes Herz hat. 1. Korinther 3, 18 bis 20. Auch wieder eine Ermahnung von Paulus. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand von euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit oder Dummheit vor Gott. Denn es steht fest, es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Also die Weisheiten der Welt wird mit einem falschen Herzen für als Gott, von Gott kommend angenommen. Man könnte auch sagen, die Menschenweisheit wird vor Gottes Weisheit gestellt. Wir haben in der heutigen Zeit unzählige Beispiele, wo das gemacht wird. Ich habe nur ein paar rausgeschrieben, gerade in der letzten Zeit, in der Presse überall, Homosexualität, gleichgeschlechtliche Paare dürfen Kinder adoptieren und so weiter. Wenn man, also es sind jetzt nicht meine Worte, die Bibel sagt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Die Bibel sagt es. Und gerade diese ganzen, ich weiß nicht, ob ihr davon Gender, Mainstream und so weiter, dass Mann und Frau eigentlich, da wird gesagt, der Mann ist nur ein Mann, weil er von der Familie so erzogen wurde. Und die Frau ebenso. Und du darfst sie nicht mehr so erziehen, du musst sie laufen lassen. Und irgendwann, wenn sie 9, 10, sie müssen alles erfahren, auch in der Schule, da werden katastrophale Dinge, Sexualunterricht und so weiter, den Kindern gelehrt. Und mit 10, 11 können sie sich dann entscheiden, ob sie lieber zur homosexuellen Richtung gehen oder was es da alles so gibt. Ja. Und das ist Menschenweisheit. Man denkt, das ist gut für einen Menschen. Aber viele zum Glück werden noch beeinflusst durch den Geist Gottes, wo sie auch sehen, das ist eine Katastrophe. Aber viele auch nicht. Diese Strömungen sind immer mehr. Pluralismus ist Menschenweisheit. So vor allem in den Religionen, wo man sagt, ach, wir haben alle einen Gott und wir können alle wunderbar zusammengehen. Aber man kann Gott und seine Lehre nicht trennen. Ich kann nicht, bloß weil ein Schamane auch Gott hat, kann ich nicht seine Lehren mit annehmen. Weil er zum Teufel anbetet. Ja, das geht definitiv nicht. Und es gibt, das habe ich letzte Woche erfahren, es gibt einen Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz. Toleranz bedeutet, ich kann dem anderen seine Lehre stehen lassen, aber ich selbst bin fest in meiner Lehre. Ich muss seine Lehre nicht annehmen. Akzeptanz, da nimmt man den anderen seine Lehre an. Und heute wird immer mehr Akzeptanz gefordert. Und wer da nicht mitmacht, dem geht es irgendwann an den Kragen. Also, es sind Menschenweisheiten unter uns und die kann man nur erkennen, wenn man die Bibel kennt. Anders geht es nicht. Und was noch, ein schlechtes Herz, was noch, der Text war mir neu, was das noch für Auswirkungen hat, steht in Sprüche 12, Vers 10. Da geht es nämlich 12, Vers 10 in den Sprüchen. Sprüche 12, Vers 10. Da heißt es, der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh. Das Herz des Gottlosen ist grausam, aber ist grausam. Hier geht es um die Tiere, um die stumme Kreatur. Man wird immer mehr mit einem schlechten Herzen gleichgültig gegenüber den Menschen, anderen Menschen, aber gegenüber den Tieren auch. Und mir ist dann so in den Sinn gekommen, nur ein Punkt raus. Wenn ich tierische Produkte zu mir nehme, das ist bekannt schon, das fördert den Hunger auf der Welt und die Qual von Tieren. Auch die Massentierhaltung, das ist ein Wahnsinn, was die Tiere da mitmachen. Und ich denke mir dann, wenn ich in den Supermarkt gehe und kaufe mir das, weil das schön abgepackt ist, denke ich da weiter, was mit den Tieren passiert? Habe ich so ein Herz von Gott, wo ich dann auch sagen kann, nein, das nehme ich nicht zu mir, weil ich damit letztendlich diese schlimmen Dinge, was Menschen mit den Tieren machen, damit unterstütze? Also ist mal nachdenkenswert. Also wir haben schon gesehen, wir haben einen Feind in unserem Kopf. Das Gehirn denkt von Haus auf nicht gut. Wir denken von der Geburt an verkehrt, wir sind egoistisch, wollen uns nichts sagen lassen normalerweise und handeln im Allgemeinen gottlos. So ist unser Herz. Und was kann man tun? Schauen wir uns mal an, wie normalerweise Entscheidungen getroffen werden. Wir haben ja hier auch einen Text, wir haben viele Texte dazu, in Matthäus 5, 28 bei der Bergpredigt. Da geht es um die Gedanken, auch um unseren Kopf wieder. Jesus sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also hier heißt es, man sieht etwas und dann trifft man eine Entscheidung. Es geht aber nicht nur ums Sehen. Wir haben 5 Eingangsbereiche in unserem Körper. Es geht ums Sehen, ums Riechen, ums Schmecken, ums Hören, ums Tasten. Das sind die 5 Sinne, die wir haben. Und je nachdem, wie wir diese Sinne ansprechen, können wir sie zum Guten oder zum Schlechten weiterführen, sage ich mal. Es ruft nämlich Gedanken hervor. Vom Auge aus gesehen heißt es ja, in Deutschland, glaube ich, gibt es es nur aus dem Auge, aus dem Sinn. Wenn ich etwas nicht anschaue, kann ich nicht so einen Gedanken haben. Das geht wahrscheinlich für die anderen Sinne genauso. Aber diese Dinge, wo ich Einlass in meinen Körper, die Bibel sagt, sind so Eingangstore, die rufen Gedanken hervor. Dann hat Gott uns einen Willen gegeben, wir können abwägen, ob wir es machen oder nicht. Und im Allgemeinen tue ich dann es so, wie ich es abgewägt habe, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Laut Bibel sind Entscheidungen, die wir mit unserer gefallenen Natur treffen, schlecht. Und ich wiederhole es nochmal, nicht nur für uns, sondern auch für andere. Und ein paar Notizen habe ich mir dazu gemacht. Wie spricht Gott, also der Feind, unser Auge heute an, um uns zu schlechten Entscheidungen zu treffen? Es geht nicht nur darum, als Männer, wenn man eine Frau sieht auf der Straße, es geht um die, das Wort habe ich vom Otto, um die elektrische Oma, das ist der Fernseher. Ich glaube, der ist nicht umsonst in unser Zeitalter gekommen. Durch Anschauen wird man verwandelt. Und wenn ich immer wieder mir den Fernseher schlechte Dinge reinziehe, dann werde ich automatisch in schlechte verwandelt und schlechte Entscheidungen treffen. Immer mehr. Computer. Man kann Computer wunderbar gebrauchen als Arbeitsgerät und so. Aber wenn ich mich da von treiben lasse mit was ich, Ballerspiele und was es alles so gibt, dann, auch wenn ich es nicht wahrhaben möchte, ich werde immer mehr ins Schlechte verwandelt. Man kann fast alles zum Guten und zum Schlechten verwenden. Aber beim Fernsehen denke ich, was so angeboten wird, 95%, wahrscheinlich noch mehr, kann man vergessen. Computer ist eben die Auswahl, was ich da mir anschaue. Wie schaut es, also Auge, wie schaut es mit der Nase aus? Riechen. Hat da der Teufel irgendwas gemacht? Also von einem, ich habe einen Artikel gelesen, da steht, die Kaufhäuser, die setzen so Duftstoffe ein, damit du animiert wirst, mehr zu kaufen, angenehmeres Gefühl, das merkt man gar nicht. Aber was ich auch schon gehört habe, wir wissen ja, Kaffee ist vielleicht nicht so das Beste zu trinken, wenn Leute an einem Kaffeegeschäft vorbeikommen, riechen diese wunderbares Aroma, wie sie sagen, dann können sie nicht anders, müssen sie reingehen. Ja? Also gibt auch, oder was weiß ich, was es noch gibt, gebratenes Schweinefleisch oder so, alles Mögliche, ist eben die Nase dann angesprochen. Grillen. Bitte? Grillen. Grillen, ja. Ja gut, man kann ja gute Dinge auch grillen. Ne? Mit den Ohren, wie schaut es mit den Ohren aus? Musik. Auch die spricht unsere Gefühle, unsere Gedanken, unser Denken, unser Herz an. Und kann uns dazu führen, schlechte Entscheidungen zu treffen. Ich glaube auch, gehört nicht nur Musik dazu, gehören auch Lästerungen dazu. Wenn ich zuhöre, wie andere lästern über andere. Gott sagte im Jesaja 33, wenn du deine Ohren zustopfst, dass du nichts Böses hörst und deine Augen zuhältst, dass du nichts Böses siehst, dann wirst du auf die Höhen der Erde gehen. Dann wirst du ein reines Herz entwickeln. Der Mund, schmecken, brauchen wir nicht viel drüber reden. Da werden heute vielfältige Dinge angeboten, die nicht gut für Menschen sind. Und wie schaut es mit dem Spüren aus? Haut, Spüren? Ist wohl, also so nach meinem Denken ist es mehr so Sexualität, falsche Sexualität, was heute so alles praktiziert wird. Das ist auch sehr schädlich für Menschen. Also wir haben ja schon in Jeremia 17 gelesen, das Herz ist ein trügerisches Ding. Wer kann es ergründen? Und die Antwort steht ja in Vers 10, der Herr kann es ergründen. Wir brauchen also jemanden, der uns aus dieser Misere heraushilft, der unser Herz heilen kann und bewahren kann. Und wie macht er das? Welche Hilfsmittel gibt uns der Herr? Sprüche 3. Sprüche 3, 1 bis 3. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und der Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Wie schreibt man die Gebote auf die Tafel des Herzens? Wir haben hier oben Tafeln sozusagen, Festplatte, wie man es auch immer nennen möchte. Und die kann ich füllen. Zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit ist, morgens Andacht zu haben, sich mit dem Wort zu beschäftigen, Predigten zu hören, selber die Bibel zu studieren. Da wird nämlich immer mehr auf die Festplatte gebracht, damit ich richtig entscheiden kann. Wir füllen sozusagen unser Herz, unser Gehirn mit Wahrheit. Die Festplatte wird mit guter Botschaft beschrieben und wir lernen, Gut und Böse zu unterscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Gott sagt mal, wer es nachlesen möchte, Jeremia 5,20, wehe denen, die Gutes Böse, Böses Gut nennen. Wehe denen, die Süß Sauer, Sauer Süß nennen und so weiter. Es wird eine Zeit kommen, heute sind wir schon fast dabei, dass alles, was gut ist, schlecht genannt wird, alles, was schlecht ist, gut genannt wird. Hier, was wir hier studieren und was wir hier heute machen, wird im Allgemeinen schlecht genannt. Weil wir sind, ich weiß nicht, wer das zu euch, könnt ihr selber zu euch sagen, ihr seid Fundamentalisten? Also ich bin ein Fundamentalist. Ich habe das Fundament der Bibel. Aber in der heutigen Zeit, Fundamentalist, da meine ich meistens Waffe, ja, und dann, wenn du nicht das glaubst, was ich glaube, dann musst du eben Gewalt erleiden. Also solche Dinge werden heute gelehrt. Und wenn ich das mit guter Botschaft beschreibe, dann lerne ich alles zu beurteilen, was so auf der Welt zugeht. Der Paulus sagt mal, die gläubigen Leute, die vom Geist Gottes geführt werden, die können alles auf der Welt beurteilen. Die Ungläubigen können fast nichts beurteilen. Deswegen, die Bibel, wenn wir die studieren, das reinigt unsere Gedanken und wir lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Letztendlich entgegengesetzt, was die Welt denkt. Was ist noch eine Empfehlung, die uns Gott gibt? Das Gebet natürlich. Mit Gott sprechen. Auch hier gibt es viele, viele Bibeltexte. Man weiß, wenn ich mit Gott spreche, dieses Gebet, wir haben es auch in der Kindergeschichte gehört, es bleibt nicht unbeantwortet. Gott hört es und wenn es gut für mich ist, dann wird er auch für die Erfüllung sorgen. Und durch das Gebet erlaube ich, dass der Geist Gottes auf mein Denken Einfluss nehmen kann. Ich kann auch bitten, wenn ich jetzt nicht sündigen möchte, bitte Herr, erinnere mich daran, dass ich vorher zu dir bete, bevor ich wieder in Sünde falle. Kann ich beten und ich mache die Erfahrung, der Herr erinnert mich daran. Und ja, dass der Geist Gottes in unserem Alltag richtig Kraft gewinnt. Und man kann ja dann, und das ist auch eine Frucht des Geistes, man kann sich in seinem Herzen vornehmen, Dinge, die vielleicht auf einen zukommen, nicht zu tun. Der Daniel hat es gemacht. Daniel 1,8, da steht, er nahm sich im Herzen vor, sich nicht mit den unreinen Speisen des Königs zu verunreinigen. Da gab es Schweinefleisch, kann ich mir vorstellen, Wein, alles Mögliche. Und er hat dann darum gebetet, dass Gott es irgendwie löst, und er hat seinen kleinen Teil dazu gemacht und Gott gab ihm Segen, dass er das nicht machen musste. Er hat sich es aber im Herzen vorgenommen. Hat Gott erlaubt, dass er arbeiten kann. Und ich entwickle natürlich, wenn ich bete, auch eine Abhängigkeit, ein Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott. Dass mein Herz sich nicht überhebt. Dass ich nicht denke, ich kann etwas ohne Gott machen. Das ist ja immer der erste Schritt, was wir gelernt haben. Was auch noch wichtig ist, ist der dritte Punkt. Wir wissen ja, 5 Gs, ja, ist immer mein Lieblings. Wir haben jetzt Gottes Wort, Gebet. Die Gemeinde werde ich jetzt nicht näher besprechen und den Glauben bekennen auch nicht. Aber der Gehorsam ist genauso wichtig. Und zwar Apostelgeschichte 5, 32. Da heißt es, und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, und jetzt, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Der Geist Gottes ist denen gegeben, die dem Geist Gottes gehorchen.
In Verbindung mit dem Evangelium predigen,
ist das hier? Ja, das kann der Geist Gottes sowieso nicht anders. Er kann nicht gegen sich da was sagen. Und wenn ich das mit dem Gehorsam, es wurde in der Sabbatschule auch schon angesprochen, wir sind Menschen und wir fallen ab und zu in Sünde. Jetzt, wenn ich dann sage, jetzt ist alles aus, ich bin nicht mehr gehorsam, der Geist Gottes kann nichts mehr machen, Gott weiß es. Es steht in dem Psalmen, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Er weiß, dass wir diese gefallene Natur haben, aber Gott erwartet, so sind meine Studien, dass wir, wenn wir uns schwer tun im Gehorsam, dass wir darum beten, dass wir dann darum kämpfen. Das heißt, es ist eine göttliche und menschliche Zusammenarbeit. Ich bete einmal, dann meistens ist es nicht so, dass ich die Sünde lassen kann. Aber Gott, wenn ich dann wieder sündige, kann ich beten und der Herr hilft mir nach und nach, manchmal dauert es vielleicht Jahre, diese Sünde zu überwinden. Das ist auch eine Glaubenssache, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, glaube ich das, dass der Herr das tun kann oder nicht. Und was noch so ein biblisches Prinzip ist, Psalm 24 spricht davon, der erste Mose mit Josef spricht davon, wenn ich weiß, ich bin da sehr gefährdet, in Sünde zu fallen, dann gehe ich lieber diese Situation aus dem Weg. Wenn ich weiß, komisches Beispiel, ist egal, ich gehe an einem McDonald's vorbei und ich kann an einem McDonald's nicht anders vorbeigehen, ohne dass ich mir einen Cheeseburger rein mit Schweinefleisch esse, ja, dann gehe ich lieber einen Umweg, dass ich dann nicht vorbeilaufe. Oder an einem Kaffeegeschäft vorbei. Oder wenn ich mit einem Menschen zusammentreffe, dann mache ich ihn immer nieder. Ist ja auch nicht im Sinne Gottes, weil die Chemie nicht stimmt. Lieber dann aus dem Weg gehen. Der Josef ist vor dieser Sünde geflohen. Er hat gesagt, wie könnte ich Gott sowas antun, wie da die Frau seines Arbeitgebers ihm nachgestellt hat. Vor der Sünde fliehen ist auch ein Weg, den Gott gegeben hat. Und ich möchte, also 5 Gs haben wir schon, ich möchte noch ein G hinzufügen, was auch von vielen vernachlässigt wird, was unser Herz gesund macht, ein reines Herz macht, das ist die Gesundheitsbotschaft. Die Bibel sagt, bewahre dein Herz. Und dazu gehört auch die Gesundheitsbotschaft. Man sagt nicht umsonst, es ist der rechte Arm oder rechte Hand der dritten Engelsbotschaft. Und diese Gesundheitsbotschaft hat einen direkten Einfluss auf unser Denken, auf unser Herz. Es ist das einzige Kommunikationsmittel, mit dem Gott mit uns in Verbindung tritt. Ist dieses Herz da oben, das Gehirn. Und da gibt es auch ein paar Texte, Sprüche 23. Vers 31 bis 33. Es ist so ein allgemeines Prinzip, hier wird es auf Wein angewendet. Schau nicht drauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt, er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Hier geht es natürlich um Alkohol, aber das allgemeine Prinzip ist die Mäßigkeit. Das ist eine Mäßigkeitspunkte, heißt ja bei der Bibel, das Schlechte lassen, das Gute mäßig genießen. Aber es gibt Nahrungsmittel, die direkt auf unser Herz einwirken. Dazu gehören natürlich Alkohol, haben wir gesagt. Es gehört dazu Bohnenkaffee, es gehört dazu schwarzer Tee, Cola, Rauschgifte, alles, wo Theobromin mit drin ist. Das ist auch ein Nervengift. Das ist so Kakaobohne, Schokolade und so weiter. Und Tabak. Hat eine direkte Auswirkung auf unser Gehirn. Dann, was ist Lukas 21 noch? Da geht es um die letzte Zeit. Das ist das Parallelkapitel zu Matthäus 24. Da heißt es dann im Vers 34, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen, wie das Herz, nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehen über euch kommt. Also Esslust, Trunklust, falsches Essen, falsches Trinken gehört da auch dazu. Der Magen hat eine direkte Verbindung mit dem Gehirn. Aber das wäre extra Gesundheitsvortrag. Ich wollte es euch nur so mal anschneiden. Und diese ganzen 8 Ärzte, die Gott uns gegeben hat, genügend Wasser trinken, Bewegung, Luft, Sonne haben wir ja zurzeit, Ruhe, Ernährung, Gottvertrauen, Mäßigkeit, alle haben Auswirkungen auf unser Herz. Und die Gesundheitsbotschaft ist in erster Linie nicht dazu da, dass wir gesund bleiben, obwohl das natürlich schön ist. Aber sie ist dazu da, dass wir Gott besser verstehen und ihm Gott besser dienen können. Wir haben klarere Gedanken dadurch und Gott kann uns besser gebrauchen und uns besser seinen Willen zeigen. Wenn wir jetzt das alles mal zusammenfassen, dann sieht man, wenn wir Gott nicht hätten, wären wir in einer aussichtslosen Lage. Der Satan hat einen gigantischen Großangriff auf unser Herz gestattet. Seit circa, sage ich mal, 6000 Jahren. Wir sollen das nicht merken. Wir sollen denken, alles ist in Ordnung, obwohl nichts in Ordnung ist. Aber der Herr, der hat so viel Mitleid mit uns, dass er uns ein Angebot macht. Das möchte ich zum... Noch 3 Texte lesen wir. Möchte ich zum ersten Abschluss lesen. Im Hesekiel 36, sehr bekannt. Da geht es auch wieder ums Herz. Ihr seht schon, wie viele Texte wir mit dem Herz schon heute gelesen haben. Hesekiel 36, Verse 26 und 27. Ein Angebot Gottes, wenn wir es zulassen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Was für eine grandiose Verheißung. Gott möchte gleich, er möchte uns ein neues Herz geben und er will seinen Geist in uns legen und dafür sorgen, wenn wir es erlauben, dass wir automatisch das tun, was er sagt. Oder du hast einen Gedanken?
In dem Textabschnitt von Vers 23 bis Vers 30 steht 7-mal ich will. Okay. Wo das schon mal aufgefallen ist.
Also ist mir noch nicht aufgefallen. Aber das, wenn Gott immer sagt, ich will, macht's doch endlich, das ist doch viel besser für euch, ihr werdet den inneren Frieden, die Freude und so alles haben. Aber wie gesagt, wir haben einen Feind, der uns immer davon abbringen möchte. Aber wenn wir das wirklich zulassen, dann wird das passieren, oder wird diese Verheißung in Matthäus 5 wahr werden. Ist auch wieder die Bergpredigt, Vers 5, Kapitel 5, Vers 8. Da heißt es, glückselig. Wenn dort glückselig steht, ist es dasselbe Wort, diese Leute werden errettet werden, diese werden schaffen. Glückselig sind, die reines Herzens sind, die sich von Gott dieses reine Herz geben lassen, denn sie werden Gott schauen. Man kann nur Gott schauen mit einem reinen Herzen. Anders geht es nicht, sonst würde man sofort, wenn man ein unreines Herz hat, würde zisch machen, die Herrlichkeit Gottes. Man kann sie nicht ertragen. Also durch den Glauben an Jesu Opfer und durch den Glauben an die schöpferische Kraft Gottes, dass er uns ein reines Herz gibt, dadurch werden wir errettet. Ist beides mein Glaube. Und mein Wunsch ist es, dass wir das immer mehr nachvollziehen können, dass wir das immer mehr begreifen, dass wir das immer mehr umsetzen und die wunderbaren Angebote Gottes annehmen. Und dann, wenn wir das wirklich annehmen, der letzte Text für heute, gibt auch noch eine grandiose Verheißung in Jesaja 58. Vers 8. Also wir erlauben es, dass der Geist Gottes durch uns wirken darf. Jesaja 58, 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung oder Wiederherstellung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Und wenn man weiterliest, dann wirst du rufen, der Herr wird antworten. Warum wird der Herr gleich antworten? Weil wir richtig beten, um das Richtige beten. Wir werden nichts mehr beten, wo der Herr Nein sagt. Du wirst schreien und sagen, hier bin ich und so weiter. Ihr könnt es mal durchlesen. Es ist eine große Verheißung, wo den Missionsauftrag, den wir ja heute früh studiert haben, massiv unterstützt. Mit einem reinen Herzen zu missionieren, da werden die Leute nicht mehr Nein sagen können. Das ist das größte Zeugnis, das man geben kann. Ein reines Herz vom Herz. Das wünsche ich uns allen, das wünsche ich der Gemeinde, dass nicht nur diese Gemeinde, sondern allen Gemeinden ein immer größeres Licht werden, immer mehr offenbaren, was es bedeutet, mit Gott zusammen zu sein. Und dann garantiere ich euch, ihr werdet euch vor Menschen nicht mehr retten können. Die Zeit wird sowieso kommen, aber schöner wäre es, wenn sie jetzt schon wäre. In diesem Sinne, Gott segne euch. Wir danken dir, dass du unseren Zustand schon vor Beginn der Welt vorausgesehen hast. Du warst nicht überrascht, wie wir unser Herz von dir abgewendet haben. Und wir danken dir für den Erlösungsplan, der so große Möglichkeiten für uns Menschen vorgesehen hat. Wir danken dir, dass wir dieses hohe Vorrecht haben, im Glauben zu sein. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass das, was du angefangen hast, in uns auch zu Ende führen darfst. Bitte hilf, dass wir dir erlauben, durch deinen Heiligen Geist und uns umzuwandeln, dass du auch durch uns viele andere Menschen zeigen kannst, wie schön es ist, ein Christ zu sein. So schenke bitte Gnade, dass wir bis zum Ende dir treu bleiben, egal was passiert. Schenke Gnade, dass wir dazu beitragen, dass deine Botschaft, dein Evangelium immer mehr in die Welt hinausgeht, dass du immer mehr zu einem großen Licht werden kannst, deine Botschaft, und letztendlich, wie du sagst, die letzte Ernte einfahren kannst. Schenke bitte Gnade, dass du besonders auch bei der Gemeinde hier in Neumarkt bist, dass du sie reichlich segnest und führst und dass hier auch mit dem Herzen gute Entscheidungen getroffen werden in deinem Sinn, dass alles dazu führt, dass du verherrlicht und geehrt wirst. Wir dürfen alles in deinem Namen bitten und danken, dass du es getan hast. Amen.